uns heute einige Neuigkeiten vom guten Hirten mitgebracht. Man höre und staune. Ja, ich habe auch einen kleinen Beipackzettel wieder für jeden dabei. Dann können wir auch die Lesung hier zum Predigt, den Predigttext miteinander lesen und mitverfolgen. Aus Johannes 10, die Verse 11 bis 15. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, er sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Lieber Herr, öffne uns jetzt dieses Wort in unserem Herzen. Amen. Ich habe 5 Punkte mitgebracht. Erste Neuigkeit, er schafft dich. Zweite Neuigkeit, er befreit dich. Dritte Neuigkeit, er kennt dich. Vierte Neuigkeit, er ruft dich. Und die fünfte Neuigkeit, er liebt dich. Hirten gab es ja zu allen Zeiten. Wenn wir auch in die Bibel hineinschauen, zu Adams Zeiten, Abel war Schäfer und hütete die Schafe. Dann haben wir bei den Erzvätern lauter Schafhirten. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, David, selbst ein großer König, war Schafhirte gewesen. Hirten gab es zu allen Zeiten, die hüteten des Nachts die Herde, nicht? Wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte. Hirten gab es zu allen Zeiten, zu allen Epochen. Ja, die gibt es auch heute noch. Wo hat man denn heute noch Schafe? Ja, ist doch wirklich. Also, wenn wir mal nach Dunen hochfahren, nach Cuxhaven, da sind immer welche. Auf dem Deich, verstreut, sind sie am Grasen. Ja, und da treffen wir vielleicht auch den alten Hirten, schon 30 Jahre lang Schafhirte gewesen. Ja, und wenn es danach geht, feiert er auch seinen 40. noch. Tja, die großen 4 Äste der Bundesbürger kennt der Schafhirte nicht. Was sind das? Die Äste? Feierabend, Fernseher, Süßpantoffel, Flaschenbier. Ha, haben wir die 4 großen Äste unseres Bundesbürgers. Aber dieser Mann ist in einer anderen Zeit groß geworden. Oder wer, ich bin ab und zu in Möttlingen, mache da Bibelwochen, im Schwarzwald ist das bei Kalf, Liebenzell. Und wer begegnet mir dort? Ein Schäfer, der war bei der Bibelarbeit dabei und er erzählte mir einiges so, ja, das gibt es auch noch. Wir wohnen in der Jugendfarm, nun, da haben wir auch 3-4 Schafe im Gatter, aber das ist ja nicht das, wenn da so 100, 200 irgendwo auf der Wiese liegen. Hirten, ja, die haben vielleicht den Gedanken gehabt, nach rousseauischer Prägung, retour à la nature, zurück zur Natur. Aber heute gibt es attraktivere Jobs. Wer wird den Mann mit der Schippe heute wohl noch auf die Schippe nehmen? Die haben alle eine kleine Schippe dabei. Wer grüne Gedanken, ja, grüne Grünen auf der grünen Wiese, am grünsten könnte man fast sagen, aber das sind alles prächtige Naturburschen. Ja, aber es geht heute nicht um die Naturburschen. Es geht heute nicht um tüchtige, wetterfeste Hirten. Es geht auch nicht um junge und alte Hirten, sondern es geht heute um den guten Hirten. Wo gibt es eine Begegnung mit ihm? Unser nordisches Flachland scheint da nicht geeignet. Auch die Schwarzwaldberge kommen nicht in Frage, aber es gibt einen Berg, wo wir diesen guten Hirten finden können. Weißt du wo? Das ist der Berg Golgatha. Dort finden wir den guten Hirten. Habt so draußen ein bisschen bei Jerusalem, am Kalvarienhügel heißt er auch, Schädelstätte. Tja, kein Hauch von Schäferromanze oder... Ja, sondern ein Sturm der Entrüstung. keine Spur von Schäferidyll, ja, sondern grausige Verlassenheit. Kein Ton von Schäfermusik oder Hirtensymphonien, sondern dann nur das aufgebrachte Geschrei der Menge. Kreuzige ihn! Das hat man dort gehört. Dieser Golgatha-Berg überragt alle anderen Berge. Und dort ist ein Pfahl im Boden reingerammt. Ein anderer quer drüber genagelt. Und an diesem Kreuz hängt einer. Johannes sagt von diesem einen Ecce Homo. Seht, welch ein Gott. Seht, welch ein Mensch. Ecce Deo. Seht, welch ein Gott. Ecce Pastor. Seht, welch ein Hirte, könnte man übertragen sagen. Und statt einer Hütte hat er ein Blechrohr in der Hand. Statt eines Schlapphutes hat er eine Dornenkrone. Statt eines Lodenmantels hat er ein Fetzentuch. Dieser dorngekrönte Jesus ist nicht dieser süßlich parfümierte Schönling oder modisch herausgeputzte Liebling. Das ist der gute Hirte. Der schafft dich, der befreit dich, der kennt dich, der ruft dich, der lebt dich. Dem wollen wir jetzt einfach einmal ein wenig nachdenken. Erster Punkt, er schafft dich. Weißt du, dass du Eigentümer Jesu bist? Das ist ein seltsames Denken jetzt. Wo wir doch immer hören, Milliarden Jahre, da tut sich nichts. Ich bin selbst Biologielehrer. Das haben wir immer wieder auch im Bio- und im Religionsunterricht durchgenommen. Es geht nicht. Diese Milliarden Jahre sind leider ein Betrug. Weißt du warum? Das, was wir in uns haben, ganz kurz erklärt, sind kleine Zellen. Unser Körper besteht nur aus Zellen. Und in jeder Zelle ist ein Zellkern. Und in diesem Zellkern ist etwas drin. Weißt du was? Ein ganz lang ausgezogener Faden. 3 Milliarden Buchstaben, man nennt es auch DNS. Und auf diesen 3 Milliarden Buchstaben ist ganz genau draufgeschrieben, eine Bauanleitung deines Körpers, wie alles zu funktionieren hat. Und wenn du dir jetzt so anschaust, 60, 70, 80 Jahre hat alles wunderbar funktioniert. Das Herz lebt manchmal, der Atem geht schwer, die Knie sind in Bleien, nichts, das kommt einfach. Aber dort ist alles auf dieser Bauanleitung draufgeschrieben. Eine Bauanleitung entsteht nicht von alleine, geht nicht. Aus diesem Grunde können wir getrost sagen, Gott hat uns geschaffen. Wir haben es hier mit dem Schöpfer dieser Welt zu tun. Und wenn wir sein Eigentum sind, dann kann ihm auch niemand hier etwas reinpfuschen. Kein Engel, keine Menschen, keine Macht der Welt kann ihm da reinreden. Deswegen reden wir von Jesus. Weil der Kolosserbrief sagt, Jesus ist der Baumeister dieser Welt. Deswegen halten wir uns an Jesus, weil er derjenige ist, der alles in der Hand hält. Wie kommt es, dass wir Eigentümer Jesu sind? Eigentümer der Schafe, die Jesus gehören. Wo kommt dieses Eigentumsrecht? Nun, es ist einfach, er ist Gottes Sohn, des Vaters Sohn, Gott von Gott. Alles, was der Vater hat, sagt Jesus, ist mein. Alle Dinge, auch die Schafe, sind durch ihn geschaffen. Und nichts, was nicht durch den Sohn geschaffen ist, existiert hier auf dieser Welt. Von der Schöpfung an sind die Schafe sein Eigentum. Deswegen können wir von dem guten Hirten sprechen. Und jetzt hat sich in Jesus Gott offenbart. Wir können Gott sonst nicht sehen. Nicht ein Mose kriegt gesagt, du, wenn du mich siehst, bist du tot, fertig, aus. Du kannst mal ein bisschen hinterher gucken, okay, alles klar, das reicht schon. Nein, wir können Gott nicht nahen, so wie wir in unserem sündigen Zustand sind. Wird es uns da nicht Angst, wenn wir merken und hören, dass die Bibel sagt, wir sind Eigentum Jesu. Angst Weil Jesus der Herr und Eigentümer ist? Fragezeichen. Nein, mir macht das keine Angst mehr. Weißt du warum? Weil ich weiß, dass alle meine Schuld, all die krummen Dinge, die ich gemacht habe, alles, was in meinem Leben gegen Gott gewesen ist, dort am Kreuz für mich hingehängt ist. Dass ich ihm alles bekannt habe in meinem Leben, was ich falsch und dumm gemacht habe. Deswegen darf ich jetzt sagen, Herr Jesus, ich gehöre dir mit Haut und Haaren. Ist das nicht wunderbar? Ich habe einen Hirten. Ich habe jetzt einen Führer. Das ist das Wunderbare. Diese Botschaft, er schafft dich. Was sind denn das für Hände, in die wir dann fallen? Wenn er sagt, in meinen Händen, ja, niemand kann mich aus des Vaters Hand reißen. Das haben wir ja heute gehört. Was sind das für Hände? Du, das sind blutdurchgrabene Hände. Dort war der Nagel drin. Dort ist Jesus am Kreuz gehangen. Das ist die Hand, die uns entgegengestreckt wird. Außerhalb Jesus wird Gott immer mein Richter sein. Aber wenn ich in Jesus bin, dann ist er mein Retter und mein Heiland. Das ist das Wunderbare. Deswegen wollen wir uns noch in diese Hände Jesu hineinbegeben. Besonders auch, wenn es auf die letzten Meter unseres Lebens geht. Deswegen haben wir den Psalm 23 gelesen. Ja. Und wenn ich durchs dunkle Tal gehe, bist du bei mir. Weißt du, wenn wir den Psalm 23 nehmen, die ersten vier Verse, er. Und dann im dunklen Tal dreht sich's um. Du machst mir den Weg, den ich gehen kann. Weißt du, da wird es ganz persönlich. Da sagt David nicht, oh, ganz weit weg, sondern da klammert er sich an dieses Kreuz und hält sich an Jesus fest. Ein zweites. Die zweite Neuigkeit, er befreit dich. Philipp Matthäus Hahn, einer der großen Theologen aus dem Württembergischen, hat einmal nach einer Wanderung von München nach Kornwestheim der Gedanke bewegt, wenn wir von Jesu Tod sprechen, wird da Gott nicht falsch dargestellt. Kinder könnten ja einen falschen Eindruck von Gott bekommen. Ein Tyrann, der nach Rache dürstet und der letztendlich dann durch Jesus so ein bisschen die Rechnung wieder ausgleicht. Stattdessen sollten wir doch sehen, dass dort der liebende Vater uns seine Hände anbietet. Der große Tübinger Theologe Karl Heim, in den 30er, 40er Jahren in Tübingen gelehrt, sagt einmal, wir verstehen das Leiden Jesu nur richtig, wenn wir sehen, dass Jesus sich in der großen Entscheidungsschlacht mit dem Teufel hineinführen ließ. Jesus ist ja gekommen, 1. Johannes 3, Vers 8, um was zu zerstören? Die Werke des Teufels, das ist das. Da kommt es zu einem ungeheuerlichen Kampf, auf Gethsemane schon. Er ringt mit dem Tode. Und am Kreuz ruft er aus, mein Gott, wo bist du? Da sehen wir, wie diese unsichtbaren, dunklen Mächte die Realität sind. Jesus an die Gurgel wollen. Und Jesus hat gesiegt. Der Teufel hat dann gesagt, ach, lass nur kommen, mit dem werde ich auch noch fertig. Lieber Gott, bei dir bleibt nicht einer mehr übrig, der mir nicht gehört. Das ist eigentlich ein teuflischer Ausspruch. Wenn der Teufel sagt, ich bin der Gott dieser Welt, ich bin der Fürst dieser Welt, das stimmt ja auch alles. Und jetzt kommt aber Jesus in diese Welt, um die Werke dieses Teufels kaputt zu machen, zu zerstören. Und Jesus sagt, an mir beißt sich der Teufel die Zähne aus. Er befreit uns aus dem Machtbereich des Teufels hinein in den Bereich letztendlich des lieben Sohnes. Und Jesus geht, bevor er nur ein Wunder tut, in diese furchtbare Versuchung hinein. Solltest du Gott sein? Solltest du Gottes Sohn sein? Nicht und. Wir kennen diese Geschichte ja auch. Jetzt wird Jesus aufgefordert. Oh, sei doch nicht so. Oh, spring doch da runter. Ich kann dir die ganze Welt geben. Nein, Jesus überwindet diesen Teufel mit Gebet und Bibel. Nichts anderes. Und dann kommt diese furchtbare Stunde, wie ist mir so bange? Ja, diese Angst vor Gottes Ferne. Das ist ja ganz anders bei Jesus wie bei uns. Wenn wir so ein bisschen denken, oh, wir sind mitten in der Welt, wir leben mit der Sünde. Aber Jesus kannte das nicht. Er kannte die Beziehung zum Vater, die reine, die durchleuchtete Beziehung zum Vater. Keine Sünde war ihm irgendwie anhaftig. Und jetzt kommt da einer und tut ihn in die Gottesferne. Gethsemane. Aber was sagt Jesus? Er kämpft sich durch. Dein Wille geschehe, Vater, nicht meiner. Und das tut Jesus in diesem Kampf, dieser Entscheidungsschlacht mit dem Teufel. Er bleibt Sieger. Er ist der Stärkere. Der gute Hirte hat gesiegt. Der Wolf kann kommen. Was hat der Wolf für ein Interesse am Schaf? Wieder mit dem Schwein Kaffee trinken oder was weiß ich? Nein, der Wolf möchte das Schaf zerfleischen. Und deswegen kommt der gute Hirte, dass er uns in dieser Entscheidungsschlacht zur Seite steht und für uns kämpft. Wir können es nicht. Und der Herr Jesus leidet als der gute Hirte für die Herde, nicht für sich. Nicht bloß in der Entscheidungsschlacht, sondern auch in unserem praktischen Leben heute und hier. Ich bin der gute Hirte. Und zum Hirten gehört immer eine Herde. Ist doch klar. Ne? Wenn der Herr Jesus die Macht des Satans überwindet, denkt er an dich, denkt er an mich, denkt er immer an seine Herde. Und er kann dann in der stärksten Bedrohung, können auch wir sagen, hau ab. Du hau ab. Und der Teufel muss gehen, er weiß, dass Jesus stärker ist und so befreit uns Jesus. Eine dritte Neuigkeit. Er kennt dich. Schafe sehen sich ja alle ein bisschen ähnlich. Ich habe eine Geschichte gehört, in Durlach, ist schon 100 Jahre her oder 150. In Durlach war ein Schäfer und dem hat man seine Schafe über Nacht alle weggeklaut. So eine Herde gehabt von 56. Oh, das war natürlich für einen Schafhirten ist das die Lebensgrundlage. Und dann kriegt er irgendwo von einem zugeschickt, du da in Wuppertal, da verladen sich jetzt Schafe. Und hat er gedacht, das ist meine Chance. Ich kann da nur hingehen und gucken. Dann reist er nach Wuppertal. Und jetzt aber, wie findet er seine Schafe unter 1000 Schafen? 51. Ja, wie geht das? Ja, das kann man natürlich gucken. Vielleicht haben die irgendein Brettmal, haben sie aber nicht. Aber er hat dann eines gemacht. Er rief den Namen dieser Schafe. Und dann sah man, wie sich einzelne Schafe aus dieser Herde, dieser Tausenden, die da standen, herauslancierten zu ihrem Hirten hin. Sie kannten ihn, wie er gerufen hat. Sie haben gewusst, das ist mein guter Hirte. Das Beispiel ist mir immer so deutlich. Ja, es ist ungeheuerlich. Und genau das ist ja auch bei uns so. Die Schafe sehen sich alle ähnlich. Ja. Heidschnucken, französisches Marino-Schaf oder Karakul-Schafe aus Persien, die sehen sich alle ähnlich, nur andere Rassen. Sie merken, das hat mich doch, habe ich mich ein bisschen orientiert, und sie alle sind der gleichen Gattung. Oh, die haben alle vier Beine, haben ein Wollkleid. Ja, und jedes wird am Ende worüber geschoren? Über den Kamm geschoren. Also, das ist es. Tja, wie hoch ist der Weltbestand? Gibt mal 50, mal 100, mal 500. 1 Milliarde, hab nachgeguckt bei Google, schätzen Sie, 1 Milliarde Schafe gibt es. Tja, und da gibt es ja, dann die Frage, irgendwas kratzt das kleine Zicklein bei 1 Milliarde, was kümmert schon das kranke Muttertier? Was kümmert mich der alte Hammel? Lass es doch gehen. Der Mietling würde so sagen, ja, lass es doch gehen, komm. Nein, deshalb kommt der gute Hirte. Er sagt, erst wenn das Schwache seinen Platz hat, erst wenn das Kranke gepflegt wird, werden alle gepflegt. Erst wenn die Kleinen einen Mittelpunkt haben und kommen, dann haben wir alle einen Mittelpunkt. Wirtschaftlich ist das nicht, aber barmherzig und deswegen nimmt der gute Hirte das Zicklein auf die Arme, pflegt das Kranke und kennt das Alte. Ich will euch tragen bis ins Alter. Ja, und Menschen sehen sich ja genauso ähnlich, nicht? Ob Franzose, Perser, Deutscher, wie auch immer man irgendwie nehmen kann, die sehen sich alle gleich aus. Jeder zwei Füße, Kleidung an und am Schluss werden wir alle über den Kamm geschoren. Hauptsache Massengesellschaft stimmt. Jetzt könnte man natürlich bei 8 Milliarden Menschen sagen, ach, was kümmert uns schon das kleine Embryo im Mutterleibe, lassen wir es doch gehen. Wen kümmert schon der kranke Kollege, weg damit ins Reha-Heim. Was kümmert uns die alte Oma, ab mit ins Pflegeheim. Tja, wenn sich niemand kümmert. Und Nietzsche hat schon recht, wenn er sagt, man soll das, was fallen will, auch noch stoßen. Personenzahlen haben wir. Erkennungsziffern besitzen wir, kleine Nummern sind wir, die einfach gelöscht werden könnten. Was soll der Einzelne? Es geht um die vielen. Nur Jesus denkt wieder ganz anders. Er nimmt den Dreckspatz auf die Arme. Er steht beim Gichtbrüchigen und sagt, du, lass uns gehen. Er geht zur Schwiegermutter des Petrus und sagt, Fieber, weiche. Tja, in dieser Welt geht es immer nur nach Wirtschaftlichkeit, Nützlichkeit, Begabung. Da steht der Einzelne gut da. Aber Jesus hat keinen Zentralcomputer, wo er sagt, jetzt machen wir mal eine Suchliste. Also, wer wird jetzt ausrangiert? Über 80, rangieren wir aus. Nein, gibt es nicht. Da gibt es keine Personenziffern. Jeder ist bei ihm eine große Nummer. Das ist das Wunderbare. Das kleine Säuglingskind, der zitternde Mensch, der Sonderschüler, der Professor, da gibt es keine Unterschiede. Keiner ist irgendwie unbedeutend. Für den guten Hirten haben alle eine tiefe Bedeutung. Und das ist das Wunderbare. Jesus kennt dich und er ruft dich, das Wunderbarste überhaupt. Wäre ja schlimm, wenn er uns nur kennt, aber nicht ruft. Und jetzt verstehen viele ja nicht, wir sind verlaufen. Weißt du, ein Schaf, ist, da habe ich gelesen, ist so nicht, wenn da irgendwo was Gutes zum Fressen gibt, dann geht es da weiter. Der nächste Grasbüschel ist noch besser, der übernächste schmeckt noch saftiger und süßer. Und so rennt das Schaf irgendwo in der Gegend rum. Deswegen braucht es, tja, der Herdentrieb bringt dann manchmal auch nichts, ja, ist ihm zwar nicht angeboren. Und das zeigt uns doch orientierungslos. Das Schaf findet auch nicht zurück zur Herde. Findet es nicht. Ist alles bewiesen. Ein jedes geht seinen Weg auf gut Glück, sollten wir los. Einer auf dem Weg, der andere auf der Wiese, der dritte auf dem Acker. Irgendwo findet man noch ein viel schöneres und besseres, was man fressen kann. Hauptsache, das Futter stimmt. Allein kommt es nicht weiter. Ohne einen Hirten ist ein Schaf völlig aufgeschmissen. Tja, so weit kann es mit seinem Schafkopf gar nicht denken, weil der Bildungshorizont an der nächsten Grasnarbe endet. Es ist einfach so. Aber es geht frisch und fröhlich seinen Weg und, tja, der gute Hirte sieht das. Und er geht auch dem verlorenen Schaf hinterher. Er möchte nicht, dass es verloren geht. Keines soll aus seiner Hand gerissen werden. Keines darf kommen. Und er wird immer selber aktiv. Interessanterweise treibt er keines zurück. Es soll keines wehgetan werden. Auffallenderweise treibt er keines zurück. Es soll keines erschrecken. Und überraschenderweise macht er nicht den Hund los, dass es dem Schaf hinterher marschiert. Nein, weißt du, wie Jesus uns ruft? Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ist das nicht wunderbar? Dort gibt es einen, der diesen Ruf macht. Komm her. Nicht, gib dein Geldbeutel. Oder du musst das machen oder jenes. Nein, er sagt, ich will dich erquicken. Das Wunderbare ist das, was er uns erquicken will. Menschen verlaufen sich natürlich. Der Zug zur Gemeinde ist uns doch nicht angeboren. Tja, ob dummes Schaf, braves Lamm, sturer Bock, In der Orientierungslosigkeit sind wir uns alle einig. Alle eins. Jeder, sagt Jesaja, ging seinen Weg. Jeder. Jesaja 53. Was ist eigentlich zu einer Gemeinde gehörend, die keinen Hirten haben? Es gibt ja immer wieder auch Dissens durcheinander. Mir fällt jetzt dieser eine Film ein, furchtbarer Film. Hitlers Ende, 45. Und mir ist diese eine Szene noch im Kopf, wie dann die Tür zu war und sie wussten, Hitler ist nicht mehr. Dann stehen zwei da und dann sagt der eine zum anderen, aber wir brauchen doch einen Führer. Das war mir so ein Gleichnis. Auch wir brauchen in unserem Leben einen Hirten, der uns führt, der uns kennt, der uns ruft und bei unserem Namen nennt. Das ist der gute Hirte, der uns letztendlich hier vorangehen will. Erstaunlicherweise zieht Jesus jetzt nicht die Pfeife raus, die Trillerpfeife, und sagt, pfeift da mal ein bisschen nach uns. Jesus ist doch kein Pfeifenmann. Gott sei Dank holt er nicht den Knüppel aus dem Sack und haut uns drauf. Und Gott sei Dank lässt er nicht die Höllenhunde los, um uns heimzutreiben. Nein, er ruft uns, weißt du wie, mit deinem Namen. Dein Name ist dort oben bekannt. Das ist das Wunderbare. Kann ich nur staunen. Bei Milliarden von Menschen ist mein Name dort bekannt. Boah, das ist gut. Und dann sagt er, kommt doch her, ihr Dürstenden. Kommt her, ihr Hungernden. Kommt her, ihr Zweifelnden. Kommt her, ihr Trauernden. Hier ist Trost. Kommt her, die ihr Angst habt, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ein letztes noch, die fünfte Neuigkeit erliebt dich. Schafe sind doch der Gefahr ausgesetzt. Löwenstärke ist ihnen nicht angeboren. Ob ein großes Tier oder ein kleines oder ein normales, spielt keine Rolle. In ihrer Ohnmacht sind sie sich alle gleich, das ist es. Jedes Pferd hat Hufe, jedes Kuh hat ein Horn. Ja, jede Biene ein Stachel und jede Katze Krallen, aber ein Schaf hat nichts. Nichts, womit es sich wehren könnte, wenn es brenzlig wird. Und jetzt sucht der gute Hirte dieses Schaf. Ja, er sucht es nicht in der Weite. Wenn Gefahr droht, kommt er. Und dieser Hirte rettet nicht seine Haut, wenn es um die Schafe dann geht. Sondern wenn der Wolf kommt, bleibt der gute Hirte standhaft und geht durch. Wir sind ja vielen Gefahren ausgesetzt. Ja? Wir haben keine Löwenstärke, nein, das haben wir nicht. Wir haben nur eines, wir haben diesen guten Hirten, der uns letztendlich retten möchte. Dieser gute Hirte bleibt da, wenn der Wolf kommt. Und wenn der Wolf kommt, das ist das Böse. Das ist der Teufel mit seinen 1000 Larven. Wenn der Wolf kommt mit Schmerzen in der Herzgegend, mit Schmerzen in den Gliedern, mit Depressionen, wenn die Krankheit kommt, wenn man schlapp macht, 1000 Probleme kommen. Tja, wenn das letzte Stündlein kommt, dann sagt der gute Hirte nicht, oh, jetzt gehe ich mal schon vorher. Sondern er bleibt da. Liebe zeigt sich daran, woran, nicht, dass ich nehme. Liebe zeigt sich daran, dass ich gebe, dass ich opfere. Und das hat Jesus bewiesen. Dann ist er am Schluss, ja, dann ist der Schluss, den wir erleiden müssen, nicht Finale, sondern Ouvertüre. Das große Halleluja, wo uns der gute Hirte hindurchführt durch das Todestal hinein in das Ewige, in die ewige Heimat, die uns bereit ist. Jetzt ist die große Frage natürlich, wo zeigt sich die Liebe Gottes am deutlichsten? Dort am Kreuz auf diesem Golgatha-Berg. Paulus sagt das in Römer 5, Vers 8. Darin erweist sich Gottes Liebe, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Kennst du diesen guten Hirten? Jeder hat hier doch die Konfirmation mitgemacht. Das ist doch wunderbar. Da hat jeder doch gesagt, jawohl, Herr Jesus, hier lebe ich, hier sterbe ich. Dein will ich sein in alle Ewigkeit. Gilt das noch? Oder hat schon so vieles andere Platz und Raum genommen, dass wir den guten Hirten nicht mehr richtig sehen? Eine wichtige Frage, die kann ich nicht beantworten, die musst du dir im Stillen mit Jesus beantworten. Ich möchte noch ein Liedvers lesen. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über einen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Amen. Wir wollen noch einen Moment der Stille haben. Ich bete dann noch.